Näher, mein Gott, zu dir, die Voraussetzung dafür, dass wir sowas überhaupt sagen oder denken können, ist, dass er schon längst gesagt hat, siehe, ich bin mit dir. Dieser Zuspruch steht mehrfach in der Bibel. Verschiedene Personen werden da angesprochen. Und weil wir ja Sonntagmorgen haben und wir alle topfit sind, begeben wir uns jetzt mal auf eine ziemlich weite Reise, fast 4000 Jahre zurück, und beschäftigen uns mit einem Menschen, dem das so passiert ist. Und wir werden sehen, die Umstände sind reichlich eigenartig bis skurril, aber so ist wohl das Leben. Ich lese uns einige Verse aus dem Alten Testament, gleich im ersten Buch Mose, Kapitel 28, 10 bis 22. Und wenn ich das jetzt hier vorlese, klingt das möglicherweise ein bisschen holprig, hat damit zu tun, ich habe einfach mal die Übersetzung genommen, die Hans-Jörg Bräumer in der Wuppertaler Studienbibel veröffentlicht hat. Und Jakob zog aus von Beersheba weg und machte sich auf den Weg nach Haran. Da traf er auf die Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen der Steine des Ortes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich dort schlafen. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Rampe, die auf der Erde stand und mit der Spitze bis an den Himmel reichte. Und die Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Plötzlich stand Jahwe nahe bei ihm und sprach: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Ich will das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir, und ich werde dich behüten, wo immer du hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückführen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich all das ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach wirklich: Jahwe ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie schaurig ist diese Stätte. Ja, hier ist das Haus Gottes und hier ist die Pforte des Himmels. Am Morgen stand Jakob früh auf, nahm den Stein, den er zu seinem Kopflager gemacht hatte, und errichtete ihn als Denkstein. Er übergoss ihn mit Öl und gab der Stätte den Namen Beit El. Vorher aber war der Name des Ortes Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten wird auf dem Weg, den ich ziehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider zum Anziehen, und ich wohlbehalten in meines Vaters Haus zurückkehren werde, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkstein aufgerichtet habe, soll zum Gotteshaus werden. Von allem, was du mir geben wirst, will ich dir den Zehnten entrichten. Siehe, ich bin mit dir. Jakob und die Himmelsleiter. Naja, Rampe ist ein bisschen genauer übersetzt. Und ja, es ist auch nicht der Mann mit dem steinernen Kopfkissen, um den es hier geht. Das mit diesem Stein war wohl mehr als Schutz gedacht. Aber schauen wir uns an, was da im Einzelnen passiert. Zunächst mal bekommt Jakob eine persönliche Zusage. Was ist das denn für eine Person? Junger Mann, ledig, auf dem Weg nach Haran, um in der Herkunftsfamilie seiner Mutter eine Braut auszusuchen. Die Eltern hatten ihn extra gebeten, komm, geh zu unserer Verwandtschaft, such dir da eine, wird langsam Zeit. Sein Zwillingsbruder Esau hatte schon zwei Frauen und die waren Kanaaniterinnen. Und das lief irgendwie nicht besonders rund zu Hause. Genau genommen, die hatten richtig Stress miteinander, denn die kannten einfach die Familienvoraussetzungen nicht. Die Familienwerte waren denen einfach zu fremd und zu weit weg. Junger Mann auf Brautschau und gleichzeitig auf der Flucht. Erst hatte er dem etwas älteren Bruder das Erstgeburtsrecht abgeluchst und sich dann des Vaters Segen ergaunert, einer unglaublichen Lüge. Esau hat eine Mordswut auf seinen Bruder im wahrsten Wortsinn. Klar, sagen die Eltern erstmal Abstand und du musst hier verschwinden. Und da passt das mit der Brautschau natürlich ganz gut. Immerhin, auch der Vater sagt, geh, mach dich auf. Er wünscht ihm alles Gute. Ja, und mit den Umständen verstehen wir vielleicht auch, warum ein Millionärssohn allein zu Fuß unterwegs ist, warum er in der Wildnis übernachtet. Aktuell ist er von einem gewöhnlichen Landstreicher kaum zu unterscheiden. Ja, so verrückt kann das Leben sein. Kennen wir vielleicht andere Beispiele? Persönliche Zusage. Unversehens tritt Jahwe auf den Plan. Er zeigt sich Jakob im Traum. Abraham und Isaak hatten ihre Gottesbegegnungen und sie hatten ihre Geschichte mit Gott. Jetzt ist Jakob dran. Natürlich kannte er die Geschichten der Väter in- und auswendig, war ja ständig die Rede davon. Sicher, die hatten auch ihre Alltagsreligion, heute würden wir sagen Alltagsspiritualität. Da gab es Gebete, die gehörten dazu, da gab es die Anlässe, wo man geopfert hat. Sicher gab es auch Lieder und Liturgien und sowas alles. Aber jetzt kommt Gott auf eine neue Weise ganz direkt auf Jakob zu. Und er zeigt ihm was. Eine Rampe zum Himmel. Engel steigen auf und nieder. Was heißt das? Gott ist informiert. Er weiß über alles Bescheid, was vorgeht. Und Gott ist machtvoll aktiv. Der schaut nicht einfach nur zu, sondern der wirkt in all diesem Geschehen die ganze Zeit. Und obwohl Jahwe da ganz oben in allerhöchster Höhe thront, er ist der El Elyon, der allerhöchste Gott, spricht er mit Jakob nicht von da oben herab, sondern er hört die Stimme ganz nah bei sich. Gott tritt ganz nah an ihn heran. Was sagt er ihm denn Schönes? Och, mach's dir ruhig bequem. Das Land, wo du drauf liegst, das wird mal dir, deinen Nachkommen gehören. Fühl schon mal, wie sich das anfühlt unter dir. Du wirst Nachkommen haben wie Staub. Muss man ein bisschen aufpassen, das ist nicht eine verstaubte Gesellschaft oder so, sondern unzählbar viele Nachkommen wirst du haben. Du und deine Nachkommenschaft, ihr werdet ein Segen sein für alle Völker, für alle Menschen, die diesen Globus betreten. Zu irgendeinem Stamm, irgendeiner Familie gehören wir ja alle. Jetzt könnte man sagen, ja, wo ist hier das Persönliche? Der Mann hat doch jetzt andere Probleme als Landbesitz oder Nachkommen und ob der Rest der Welt gesegnet wird oder nicht. Er ist ja für sich selber erstmal in Sorge. Wie kann er entkommen? Wie kann er klarkommen? Kann er jemals zurückkommen? Und wenn, wird das gut ausgehen? Ich werde mit dir sein. Überall, achte drauf, wo immer du hingehst, da bin ich schon da. Ich passe auf dich auf. Ich werde dich bewahren. Und ich sorge dafür, dass du wieder zurückkommst. Aus der Traum. Auf einmal ist das vorbei. Jakob wacht auf, ich nehme an, ist noch dunkel und er ist total geschockt. Kann ja gar nicht wahr sein. Klar haben wir gebetet, ich kenne die Geschichte vom Papa und vom Opa, aber Gott ist ja wirklich da. Und er rückt mir hier auf die Pelle. Ich hatte keine Ahnung, was muss das hier für ein Ort sein? Die Sonne geht schnell unter, irgendwie im Dunkeln hat er sich das halbwegs bequem gemacht. Und jetzt ist da so ein Berührungspunkt von Himmel und Erde und Gott meldet sich ganz persönlich zu Wort. Ja, jetzt erlebt er diesen Gott persönlich. Und daran ist Gott offenbar gelegen, dass wir ihn selber kennenlernen. Dass wir nicht nur irgendwas hören, nicht nur irgendwas mitmachen, nicht nur irgendwelchen guten Gewohnheiten nachgehen, sondern ihn persönlich kennenlernen. Hast du das für dich erfahren? Kannst du das für dich sagen? War da mal was? Wie klar ist das für dich? Was bedeutet es dir heute? Wir sind einfach erstmal stumme Zuhörer und merken schon, dass wir allein an dem, was dem Jakob da passiert, mit dieser persönlichen Zusage Gottes, auch wir gefragt sind. Haben wir das in unserem Leben? Eine persönliche Zusage und ein bedingungsloses Versprechen. Ich sage es ja immer wieder, ich an Gottes Stelle. Ich hätte da erstmal anderswo angefangen. Hallo Jakob, wir hätten da mal was zu klären. Was hast du da für Dinger gedreht? Wie hast du dich selber in diese Schwierigkeiten reinmanövriert? Wie bist du selber in diesen Schlamassel gekommen? Was hast du dir geleistet? Du willst meinen Segen haben? Und dann benutzt du meinen heiligen Namen, um deinen Bruder zu übervorteilen, ja sogar deinen Vater zu betrügen? Das geht doch alles nicht. Das muss doch erstmal zumindest angesprochen werden. Ob es sich aus der Welt schaffen lässt, muss man noch mal gucken. Okay, was deine Eltern da veranstaltet haben, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Papa hat seinen Lieblingssohn, Mama hat den anderen Lieblingssohn. Und ständig ist Konkurrenz in der Familie. Wie soll das alles gehen? Letzte Woche haben wir hier ein bisschen was davon gehört, dass es auch in der heiligen Familie des Neuen Testamentes nicht immer nur gut lief. Aber die heilige Familie des Alten Testamentes, das ist ja weitgehend eine Katastrophe, was die alles miteinander erlebt haben und erlitten haben. Dieses hohe, fromme Haus, kann man wirklich froh sein, dass so viele überlebt haben. Für Gott ist das offenbar kein Hindernis. Ich weiß nicht, wie die Einzelnen ihre Geschichte hier so beurteilen, wie du dich siehst, wenn du deine Familie siehst. Für Gott ist es kein Grund, irgendwas zurückzuhalten. Ich bin mit dir. Gott hätte es ja auch noch mal zuspitzen können. Du hast all das gehört von deinen Vätern. Warum hast du dich eigentlich nie aufgemacht, mich zu suchen? Warum hast du nie danach gefragt, was mein Wille ist? Was mein Plan für dein Leben ist? Was ich mit dir vorhabe? Nie gefragt. Gott könnte hier mit einem Haufen Vorhaltungen kommen, oder? Und mit ganz peinlichen Fragen. Wir kennen ein paar Geschichten, aber Gott schaut komplett durch. Und er spricht gar nicht davon. Und auch nicht nach vorne. Mein Lieber, wenn du dich jetzt mal anfängst, einigermaßen anständig zu benehmen, wenn aus dem Betrüger ein ehrlicher, aufrichtiger Mann wird. Wenn du, sagen wir mal, wenigstens 3 Jahre ohne dicke Schnitzer auskommst, dann sprechen wir noch mal. Dann überlege ich mal, ob ich mit dir noch was anfangen kann. Welche Bedingungen hätte Gott angebrachterdings hier alle stellen können? Er tut es nicht. Nicht mit einem Wort. Hallo? Ich bin mit dir. Was denkst du, hast du für Makel und für Macken, wegen derer du mit Gott nicht rechnen kannst? Was denkst du denn, was du erst für Voraussetzungen erfüllen musst, damit Gott dich segnen kann? Du kennst auch die ganzen Geschichten und manche, sehe ich hier, die kennen sich super gut aus in der Bibel. Und wie viel Vorbehalte hast du trotzdem? Nicht so sehr Zweifel an Gott, an seine Güte, seine Macht und all das. Zweifel daran, ob dich das jemals erreicht, ob er mit dir etwas anfangen kann. Ich bin mit dir. siehe, achte drauf, vollständig bedingungslos. Siehe, ich bin mit dir, das ist eine tragfähige Verheißung. Gott macht wahr, was er sagt. Ja, Land, Nachkommenschaft und Segen wird sich alles finden. Und Gottes Walten geht unvorstellbar weiter, unendlich weit über das hinaus, was wir an kleinen Gedanken aufbringen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, so die letzten 4000 Jahre, wie viele Menschen hat es gegeben, die sich auf ihre Herkunft von Jakob berufen können? Und eine ganze Reihe von denen lebt tatsächlich auch heute in diesem Land, was da mal versprochen war. Und wenn ich über den Segen für die Menschheit sprechen wollte, dann müsste ich dieses ganze Buch komplett nochmal heranziehen. Schon allein die Tatsache, dass wir diese Geschichte hier hören, dass wir heute Gott kennenlernen können, was ist das für ein Segen? Wie wird das weit reichen? Ja, Gott hält sein Wort und Jakob wird noch eine Menge erleben. Er findet seine große Liebe, Rahel. Was für ein Traum, diese Frau zu gewinnen. Er findet sein Auskommen, wird als reicher Mann zurückkehren. Er bekommt Nachkommen, 12 Stammhalter und noch ein Töchterchen. Wunderbar. Aber da gehört auch eine Menge anderes zu. 20 Jahre harte Arbeit. Betrug und massive Unterdrückung durch den Schwiegervater. Wenn ich an den Kerl denke, dann fallen mir irgendwie keine positiven Bezeichnungen ein. Muss man echt aufpassen mit seiner Fantasie. Und darüber hinaus, Jakob erlebt ganz herbe Rückschläge, Enttäuschungen in der engsten Familie. Und er muss durch ganz dicke, dunkle Trauer. Manches davon würden wir sagen, komm, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich bin mit dir, das hat durchgetragen, durch diese ganze Zeit, durch alles, was er erlebt, durch alles, was er erleidet. Und es ist nicht dieses Aufwiegen, das war positiv und das war negativ, was ist jetzt mehr? Ich bin mit dir, das trägt dich durch. Gott verspricht kein bequemes Leben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich das erträumen. Wie oft habe ich mir das erträumt? Dass das eine oder andere irgendwie leichter würde und klarer. Gott liefert auch keine einfachen Antworten. Auch das wird ja vielfach angeboten und verkauft. Und wer wünscht sich das nicht? Dass man morgens aufsteht und genau weiß, ah, astrein, das und das ist heute dran, das und das ist richtig, das und das ist falsch, das tun wir, das lassen wir und so geht's los. Und wenn du nur richtig gläubig bist oder wenn du nur richtig dich damit befasst und wenn du nur schön immer tüchtig weitermachst, dann wird das schon. So ist es nicht. Irgendwann kehrt Jakob zurück Und dann staunt er. Er hat ja hier gesagt, wenn Gott mit mir ist. Und dann hat er irgendwie noch so lauter Einzelheiten. Ne? Ich hätte gern genug zu essen, was Vernünftiges zum Anziehen. Und ich würde auch gerne heiler Haut wieder hier zurückkehren und dass irgendwie alles gut ist. Für manche klingt das wie so ein Deal mit Gott. Als würde er ihm eine Bedingung stellen. Und manchmal wird das ja empfohlen. Probier Gott doch mal so ein bisschen aus. So geht es nicht. Jakob ist nicht am Drive-In-Schalter und gibt seine Bestellung auf. Der Mann ist wirklich erschüttert von der Begegnung mit Gott. Er ist tatsächlich durch und durch erschrocken. Aber er sagt, wenn das so ist, wenn denn diese Verheißung da ist und wenn ich das erlebe in meinem Leben, dann soll er auch wirklich mein Gott sein, mein Ein und Alles. Der Zehnte, den er hier Gott verspricht, das ist nicht einfach sein Mitgliedsbeitrag. Das ist auch nicht die Bezahlung für etwas, was er dann zu bekommen erhofft. Sondern es ist Glaubensantwort an Gott. Ich nehme diese Zusage an. Und dieses Zehntengeben bedeutet so viel wie dir gehört alles. Mir ist so ein Liedchen in den Sinn gekommen, Duo Camillo, letzte Strophe. Für manchen ist Gott auch nur ein Gott. Für mich ist dieser Gott mein ganzes Leben. Er ist da an allen Tagen. Er ist die Antwort und die Fragen. Für mich ist Gott mehr als ein Gott. Eine tragfähige Verheißung. Jakob verspricht dir manches, das hat Gott gar nicht von ihm erwartet. Auch, dass dieser Stein mal zum Tempel wird, das liegt gar nicht so in Gottes Absicht. Aber was in Gottes Absicht liegt, ist, dass Jakob sich an diesem Versprechen, an dieser Verheißung festmacht. Und er kommt ja wieder dahin zurück. Und er sagt, meine Güte, als ich losgezogen bin, hatte ich diesen Stab hier in meiner Hand. Und jetzt schau mal, ich muss sogar mein Lager zur Sicherheit zweiteilen. Ich habe da die eine Frau mit den Kindern und da die andere Frau mit den Kindern. Ich habe da diese Herden und dort jene Knechte. Meine Güte, es übertrifft alle meine Erwartungen. Ich bin es nicht wert, dass Gott mich so beschenkt hat. Aber viel entscheidender als das ist die Verbindung mit Gott und was in Zukunft alles noch daraus resultiert. Eins der größten Wunder in der Bibel ist, es gibt wirklich Versöhnung. Jakob und Esau werden ihren Vater gemeinsam beerdigen. Es gibt wirklich eine tragende Kraft, wo alles möglich ist. Und Denksteine, unabhängig, ob davon gleich ein ganzer Tempel gebaut wird, sind an sich ganz nützlich. Und die können wir uns auch setzen. Also manchmal sind das zum Beispiel Lieder. Manchmal sind das bestimmte Bibelverse. Manchmal sind das bestimmte Begegnungen, die wir mit Menschen hatten. Ich kann mich an viele Predigten erinnern, klar, irgendwie schon. Zweifelsfall kann ich ja in den Ordner gucken. Es gibt auch Momente, wo Gott mich angesprochen hat. Und wo ich auch darauf zurückkommen kann. Und heute sagen kann, was bedeutet mir das noch und was gilt das? Und was habe ich mal da in dem Zusammenhang Gott zugesagt? Und bin ich da noch dabei und geht das heute noch weiter? Es ist nie ein Druckmittel gewesen, nie eine Forderung Gottes, sondern eine tragfähige Verheißung. Ja, man könnte da noch lange drüber reden. Ich habe auch Menschen erlebt, die haben so Negativdenksteine. Die können sich an Kleinigkeiten erinnern, die denen mal irgendwie schräg gekommen sind und haben sich jahrzehntelang damit belastet. Habe ich auch ein paar so Übungen in der Hinsicht schon hinter mir. Die kann man dann vielleicht mal irgendwann wegtun, diese Denksteine, und sich auf die besinnen, die uns an dieser Verheißung festmachen, die uns da anbinden. Ja, am Schluss nochmal ein Bildchen. Adrian Plass war so frei, das hier auf seine Autobiografie zu setzen, der den Titel gab, Die steile Himmelsleiter. Und ich finde, es drückt sehr stark aus, was mancher Christ empfindet. Ich bin da irgendwie auf der ganz engen Leiter im Weltall und irgendwie ist gar kein Ende abzusehen. Und ja, ich gucke eher betröppelt und besorgt aus der Wäsche. Das mag so sein, dass du dich vielleicht so erlebst oder erlebt hast. Das ist aber nicht gewollt noch gewünscht und dabei muss es auch nicht bleiben. Weil Gott dir einfach diese Zusage gibt, dir ganz persönlich, weil er keine Vorbedingungen stellt und weil die dich tragen kann. Amen. Ich schweige jetzt mal einen Moment. Wir haben die Chance, in der Stille zu beten, Gott Antwort zu geben. Und dann bete ich nochmal mit uns. Wir neigen uns vor unserem Gott. Lieber Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich aufgemacht hast, um uns zu begegnen. Nicht wir haben dich gesucht und nach dir gefragt. Du hast uns deinen Sohn gesandt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in unser Leben getreten bist und dass du bis heute zu jedem kommst, der sich nur auf dich einlässt, ja, der dich einlassen kann in sein Leben. Danke, dass du auch uns zusprichst, dass du bei uns bist, mit uns bist. Unser ganzes Leben in deiner Hand. Du weißt, was alles hinter uns liegt. Du weißt, wie wir uns jeweils selber sehen. Danke, dass nichts von dem Alten ein Hinderungsgrund sein muss. Danke, dass du uns keine Bürden auflädst und keine Voraussetzungen forderst, sondern dass du wirklich mit offenen Armen auf uns zukommst. Danke, dass deine Verheißung trägt. Auch wenn unser Leben oft nicht einfach ist, wir nicht immer die Antworten haben, die wir gerne hätten, noch verstehen können, wer sich eins zum anderen fügen soll. Aber du kennst unser ganzes Leben vom ersten bis zum letzten Tag schon jetzt. Und wir wollen uns dir wirklich anbefehlen. Und du kennst die Denksteine, auf die wir zurückkommen in unserer Erinnerung. Hilf doch, dass wir nicht vergessen, was wir dir verdanken, was wir mit dir erlebt haben. Und du weißt, wo wir auch manche Erinnerungen festhalten und der wir uns lieber lösen sollten. Und da bitten wir, hilf uns, dass wir uns davon verabschieden können. Danke, dass du wirklich jede Last abnimmst. Danke, dass du uns bei allem hilfst. Lass doch das Wahrheit sein in unserem Leben, dass du in Wahrheit unser Gott bist und dass wirklich alles ist, was für uns zählt. Amen.